Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten. Auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen, moin moin, bei meinsportradio.de. Wir sind bei unseren Geschichten des Sports eine Stunde mit Birgit Fischer. Ich freue mich ganz besonders, dass es geklappt hat. Erfolgreichste Sportlerin überhaupt in Deutschland. Olympiasiege, die man gar nicht mehr zählen kann. Weltmeisterschaften, die wahrscheinlich ein ganzes Zimmer einnehmen, wenn man die Pokale mal zusammenstellt. Frau Fischer, herzlich willkommen bei meinsportradio.de.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Die erste Frage, die ich gleich mal an Sie habe: Sie haben 1980 Ihre ersten Olympischen Spiele gefahren als Kanu-Rennsportlerin, damals mit 18 Jahren, als Einer gleich. Wie ist das damals gekommen, dass Sie mit 18 dann schon den Einer fahren durften und dann auch gleich gewonnen haben?
Das hat sich so ergeben. Also ich war einfach zu diesem Zeitpunkt beste deutsche Paddlerin in unserer Nationalmannschaft, und bei uns war es eigentlich auch schon zu DDR-Zeiten so, dass der Beste den Einer fuhr.
Und Sie haben ja das Rennen dann damals gleich gewonnen. Waren Sie da selber schon drauf vorbereitet? Wussten Sie aufgrund Ihrer Trainingsleistung, dass es auf jeden Fall ganz nach vorne geht, oder war das dann auch mit 18 Jahren eine große Überraschung für Sie?
Na, ich habe ja mit 17 schon im Kajak-Vierer gesessen und bin in Duisburg Weltmeister geworden mit den Mädels, und wir haben ja dann auch zusammen trainiert und konnten sehen, wo wir stehen. In der Saison vor den Olympischen Spielen 1980 habe ich einige Weltcups im Einer bestritten und auch da gesehen, dass ich ganz vorne paddeln kann. Ich hatte eine Konkurrentin im eigenen Land, das war die Roswitha Eberl aus Rostock, die mich auch im Training immer wieder geschlagen hat, und die Trainer hatten schon dann auch Zweifel, ob ich das schaffen könnte als so junge Frau oder junges Mädchen. Und ich kann mich erinnern, auch 1980 in Moskau selbst an der Olympiastrecke haben wir nochmal so ein Rennen gemacht, so ein Testrennen, 3-4 Tage vor dem eigentlichen Beginn der Spiele. Und da hat mich die Roswitha, ich glaube, mit 3 Längen geschlagen. Und ich bin eher nicht so der Trainingstyp gewesen, sondern eigentlich immer der Wettkampftyp. Und auf die Frage, ob ich dann denke, ich könnte ihn einer fahren, habe ich dann zu den Trainern gesagt, ja, also ich fahre den und gewinne. Also ich war doch auch relativ unbedarft in meinen Äußerungen und Aussagen, und das hat sie dann mehr oder weniger auch befriedigt und dann haben sie mich starten lassen. Es war natürlich ein großes Zugeständnis, aber ich war in der Saison halt Beste, und dann lässt man so jemanden fahren. Ich finde das auch gut, ich würde da gar nicht immer so aufs Alter gucken.
Wie ist das überhaupt bei Ihnen gekommen, dass Sie sich dann irgendwann mal ins Kajak gesetzt haben? Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, mit 17, 18 Jahren dann schon absolute Weltspitze. Ist da familiärer Hintergrund dahinter? Wie ist das damals gekommen, dass Sie dann auch Profisportlerin geworden sind?
Ja, das Wort Profisportler versuche ich immer in meinem Zusammenhang nicht so nehmen, so zu nennen. Das ist familiär belastet, ja. Mein Vater war selbst Wildwasserkanute. Meine Eltern sind in ihrer Freizeit gepaddelt, im Faltboot auch mal gut bis nach Ungarn gepaddelt. Also es war schon auch ein Sport meiner Großeltern. Familiensport, so kann man es einfach sagen. Und mit 6 Jahren bin ich dann, nachdem ich im Faltboot meiner Eltern schon mitpaddeln durfte, bin ich mit 6 Jahren in meinen eigenen Kajak Einer geklettert. Und von da an ging das eigentlich immer weiter und kontinuierlich auch nach oben. Der Spaß war da. Ich hatte eine recht gute Trainingsgruppe, einen super Trainer. Am Anfang war es mein Vater, dann war es Harald Brosig. Es war einfach ein leises, langsames Heranführen, und der Spaß war eigentlich immer, stand immer im Vordergrund. Wenn man dann bedenkt, dass ich von meinem 6. Lebensjahr an genau 11 Jahre brauchte, um das erste Mal Weltmeister zu werden. Das ist das, was ich den Jugendlichen heute immer erzähle. Man wird vielleicht von heute auf morgen im Fernsehen Superstar, aber man wird auf keinen Fall von heute auf morgen Olympiasieger oder Weltmeister. Und wenn man bedenkt, 11 Jahre Training, um den ersten großen Sieg einzufahren, muss man viel Geduld haben und vor allen Dingen auch Leute um sich herum haben, die einen auch bei der Stange halten, ja, und motivieren. Spaß ist ja nun nicht jeden Tag. Es gab auch damals schwere Zeiten. Aber wenn dann einer da ist, der sagt, komm Mädel, du kannst das und du bist da so gut und mach mal weiter, dann ist das fantastisch. Und bei mir schien das ja ganz gut geklappt zu haben.
Stichwort Motivation ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil nämlich 1984 ja die DDR Olympia boykottiert hat. Das heißt, ihr nächster Olympiasieg war dann erst 1988. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein relativ großer Schlag gewesen ist, denn in der körperlichen Verfassung, in der Sie sich damals befunden haben, wäre wahrscheinlich auch 1984 wieder ein Sieg drinne gewesen, oder?
Ja, das ist wohl wahr. 84, die DDR fuhr nicht zu den Spielen nach Los Angeles. Begründung war, unsere Sicherheit kann nicht gewährleistet werden. Wir hatten auch damals sind wir in Opposition gegangen und haben gesagt, wir fahren trotzdem hin, wir schauen selber, wie wir uns sichern. Also das war aber natürlich gegen Wände gesprochen, also keine Chance. Die Mannschaft blieb geschlossen hier und das war natürlich ein Schlag. Viele haben direkt aufgehört von den älteren Sportlern. Einige wurden auch mehr oder weniger mit Nachdruck gebeten, noch ein Jahr länger zu machen. Die haben dann das Jahr noch drangehängt, um dann eben im folgenden Jahr zu zeigen, dass wir doch gut drauf gewesen sind. Das war eine turbulente und schwierige Zeit und für mich war eigentlich das sehr ärgerlich. Ich wollte dreimal starten. Zum ersten Mal wurde der Kajak-Vierer eingeführt bei den Damen und ich gehe davon aus, wir haben ja Vergleichswettkämpfe in Berlin gehabt zum selben Zeitpunkt. Dort habe ich zweimal Gold und einmal Silber geholt. Ich gehe davon aus, dass es ein ähnliches Ergebnis auch in Los Angeles zu den Olympischen Spielen gegeben hätte, weil die Länder, die ja mit der DDR damals boykottiert haben, eigentlich unsere größten Konkurrenten waren. Das heißt, wir hatten hier in Berlin eigentlich die Olympischen Spiele, zumindest im Kanu-Rennsport. Insofern noch ärgerlicher, weil man weiß, dass einem natürlich in der Statistik heute Medaillen fehlen. Aber letztendlich weiß man auch nicht, wie es alles gekommen wäre, wenn man dorthin gefahren wäre. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war es eine Sache, sage ich mal, wo Politik sich in Sport eingemischt hat. Und wir haben ja bis heute immer wieder so Fälle gehabt und haben bis heute eben immer wieder resümiert, dass das kein Mittel ist, um politische Dinge durchzusetzen. Und es bleibt immer eigentlich an den Sportlern und deren Betreuer hängen, die dann wirklich 4 Jahre ja mehr oder weniger umsonst gearbeitet haben.
Ja, und sie mussten sich dann auch irgendwie wieder aufrappeln, denn 1988 standen die nächsten Olympischen Spiele an in Südkorea und da haben sie es dann verwirklicht. Sie sind in allen drei Disziplinen gestartet, also im Zweier, im Vierer haben sie Gold geholt. Im Einer hat es nur, muss man in Anführungszeichen fast sagen, nur zu Silber gereicht. Was sagen Sie, woran liegt es jetzt im Nachhinein, dass Sie dann den Grand Slam sozusagen nicht holen konnten?
Ja, das war eine Entscheidung von 3 Zehnteln im Einer und ich weiß genau, woran es gelegen hat. Ich bin nicht mit der richtigen Einstellung zum Start hochgefahren. Die Vorbereitungen für Südkorea liefen gut. Die Saison über habe ich gewonnen, die Einerrennen. Wir sind 3 Wochen vor den Olympischen Spielen schon am Olympiaort angereist. Das heißt, wir haben in so einer Trainingsstätte an einem Fluss unser Trainingscamp aufgeschlagen, 3 Wochen vor unserem eigentlichen Rennen. Und dort ging es eigentlich los mit dem ganzen Theater. Wir konnten nicht richtig betreut werden durch die Trainer. Auf dem Fluss hatte man eine ganz andere Anströmgeschwindigkeit ans Paddel. Also es war eigentlich von vornherein keine schöne Vorbereitung und warum wir 3 Wochen früher rüberfuhren, weiß ich bis heute nicht. Wir haben dann immer gemunkelt, weil die Trainer dann auch das Tagegeld bekommen haben und dann war das Portemonnaie etwas dicker mit Devisen. Keine Ahnung, es war eigentlich nicht notwendig. Die unmittelbare Vorbereitung in Seoul lief also schlecht und ich habe abgelegt, ich weiß es noch wie heute, zu meinem Einerfinale und habe meinem Trainer gesagt, heute wird das nichts. Und das war dann wahrscheinlich noch hinten drauf das Stück, was mir gefehlt hat, weil Rennen werden im Kopf gewonnen und verloren letztendlich. Ja, ich habe zwar alles gegeben, aber es hat nicht gereicht.
Wir machen jetzt eine kurze Musikpause, sind dann gleich wieder da. Wir reden natürlich dann auch noch über den Wechsel DDR zu BRD, wie es dann in den 90er Jahren weiterging. Sie haben ja bis 2004 bei Olympia noch teilgenommen und tatsächlich auch noch immer wieder Rennen gewonnen. Das alles gibt's gleich auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Eine Stunde mit Birgit Fischer, heute 8-fache Olympiasiegerin, 27-fache Weltmeisterin. Frau Fischer, wir hatten jetzt schon bis zu den Olympischen Spielen 1988 ihre Karriere mal so ein bisschen Revue passieren lassen. 92 haben sie sich das auch nicht nehmen lassen, sind wieder an den Start gegangen und haben dann sozusagen die Niederlage von 88 im Einerfinale haben sie dann wettgemacht. Sie haben dann Einer Gold geholt. War das nochmal so eine ganz besondere Genugtuung, vielleicht sogar der wichtigste Sieg in ihrer Karriere?
Naja, von Genugtuung kann man nicht sprechen. Ich habe ja 88 auch mit den 2 Goldmedaillen ein relativ gutes Abschneiden gehabt in den Mannschaftsbooten. Die Silbermedaille, ja, war so ein kleines Wermuttröpfchen, aber ich wurde ja nicht von irgendjemand geschlagen, sondern wirklich von einer großartigen Sportlerin. 92, nach 3 Jahren Pause wiederzukommen und den Einer zu gewinnen, das stand überhaupt gar nicht auf meinem Plan. Also anders, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Und Genugtuung habe ich eigentlich nicht in dem Zusammenhang empfunden, dass ich mir jetzt den Olympiatitel im Einer geholt habe, sondern eher die Genugtuung allen, die da sagten, als ich 92, ja nun in der gesamtdeutschen Mannschaft, plötzlich nach 3 Jahren Pause wieder auftauchte und sagte, ich will jetzt hier wieder mitmachen. Und erste Reaktion war, was will denn die Alte hier? Ich war in 2 Jahren inzwischen 30. Was will denn die hier? Und die hat doch genug gewonnen und die ist doch viel zu alt und das schafft die doch nie nach 3 Jahren Pause. Auch über die Förderung, ob ich nun förderungswürdig bin in dem Alter, noch wurde gesprochen. In meinem damaligen Club Potsdam war ich nicht mehr förderungswürdig. All denen, die also mir sowas entgegengebracht haben, den habe ich eigentlich bewiesen, dass es funktioniert, dass es geht. Und das war so eher der innere Vorbeimarsch, den ich dann hatte. Es war ein fantastisches Rennen, es waren fantastische Spiele, meine schönsten Spiele. Wir haben dann noch Silber im Vierer geholt. Ja, aber von Genugtuung im Sinne so einen anderen Gegner jetzt wieder, das eigentlich nicht. Die Konkurrenz ist immer stark gewesen und ich hatte eben immer mal die Bootspitze halt vorne,
ja. Ja, und Sie haben dann vor allen Dingen auch, was ich ja total wahnsinnig finde, dann auch nicht gesagt, so jetzt ist Schluss mit den vielen Olympiasiegen, die Sie dann schon hatten, sondern haben 96, 2000, 2004 jedes Mal noch an den Olympischen Spielen teilgenommen und vor allem jedes Mal noch mindestens eine Goldmedaille geholt. Das ist ja eine unfassbare Leistung. Das ging ja dann bis zum Jahr 2004, als Sie dann schon 42 Jahre alt waren, trotzdem noch Gold im Vierer geholt haben. Gibt es da aus dieser Zeit rückblickend noch so einen besonders magischen Moment, wo Sie jetzt im Rückblick wirklich sagen, Mensch, dass das nochmal geklappt hat, Wahnsinn.
Ja, magische Momente gab es viele. Ja, auch Niederlagen gab es viele. 96, der vierte Platz im Einer, das war eine erhebliche Niederlage nach einem allerdings sehr schweren Jahr, weil in dem Jahr war kurz vor den Olympischen Spielen mein Vater gestorben und ich hatte einfach den Faden verloren im Training und hatte meinen Kopf mit anderen Sachen dicht. Dann 2000 nochmal die zwei Goldmedaillen im Zweier und im Vierer. Das war fantastisch. Wir hatten fantastische Rennen. Das waren Highlights. Ich mochte ja immer gar nicht glauben, wenn ich in das neue Jahr gegangen bin, in die neue Saison gegangen bin, dass es immer wieder mit Gold enden könnte, weil ich habe sehr viel im Training experimentiert. Ich habe mich ja seit 92 selbst trainiert, ich hatte also keinen Trainer, keine Trainingsgruppe, war immer mehr so wie ein Eremit unterwegs, also meistens hier irgendwo in der Buschanei ohne Strecke und habe ein bisschen experimentiert mit der Qualität des Trainings, mit den Strecken, habe das wirklich auf mich total genau zugeschnitten, habe den absoluten Minimalismus eingeführt, habe wirklich nur Dinge getan, wo ich wusste, dass die mich vorwärts bringen. Alles andere habe ich weggelassen, um einfach auch Zeit zu haben für die vielen anderen Sachen, die ich zu tun hatte. Ja, und das war eigentlich so mehr mein Experiment, das Training zu forcieren oder beziehungsweise umzustellen, jedes Jahr wieder neue Dinge zu machen und dann immer wieder zu sehen, dass es wieder geklappt hat. Also das war so eigentlich eher meine Challenge. Es war einfach oft für mich selbst auch unglaublich, dass es wie ja zuletzt für die Spiele 2004 mit einer Stunde Training am Tag im Durchschnitt geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
Man hat 2008 und 2012 dann auch immer im Blätterwald gehört, dass Sie eventuell nochmal darauf hinarbeiten, dann tatsächlich nochmal bei Olympia zu starten. Ist das wirklich so gewesen? Haben Sie dann schon mal sich langsam aber sicher dahin orientiert und warum ist das dann am Ende nichts geworden?
Also wenn es nach mir ginge, würde ich auch wieder in Rio starten wollen. Wenn es nur nach mir ging, aber man ist ja nicht allein auf der Welt. Ja, natürlich 2008, ich hatte es lose ins Auge gefasst, bin aber nicht zum Training gekommen. Also ich hatte einfach zu viele andere Projekte. Nach 2004 waren natürlich sehr viele Anfragen von Medien. Ich hatte ja meine Kanuschule 2004 im März gegründet, einfach um auch flexibler zu sein als Freiberuflerin, weil wenn man im Anstellungsverhältnis ist, ist es ganz schwierig, auch alles unter einen Hut zu kriegen. Also habe ich mich für die freiberufliche Tätigkeit entschieden, meine Kanuschule aufgemacht. Ja, dann waren die 3 Jahre Pause um, dann kam der Januar und der Februar und dann im Februar, soviel ich weiß, habe ich dann gesagt, ja, vergesst mich für 2008, ich schaffe es einfach nicht zum Training zu kommen und habe andere Projekte verfolgt. 2012 war anders, 2012 lief hier alles, die Schule lief, die Projekte liefen, die Anfragen waren weniger. Und ich hatte wieder Zeit, mir Zeit freigeschaufelt zum Training. Die Kinder waren aus dem Haus, waren ausgezogen. Also ich hatte plötzlich viel Freizeit und dachte, ja, da greifst du nochmal an. Bin dann ein Vierteljahr nach Australien gegangen, habe dort trainiert, war recht fit. Auch ziemlich schnell schon wieder auf der 200 Meter, die ich ja eigentlich fahren wollte. Habe aber leider eine ganz hässliche Erkältung einfach negiert. Bin in Australien immer einfach weitergepaddelt, trotz schrecklichem Husten. Und da kam ich zurück und hatte dann bei einer Arztkontrolle Herzrhythmusstörung wurden festgestellt. Und das ließ mich natürlich sofort das Paddel aus der Hand legen, weil Gesundheit geht einfach vor. So war 2012 dann auch gestorben. Und jetzt langsam muss ich sagen, ehe jetzt die Frage kommt, Rio wäre ein schönes Ding. Wird mir auch immer wieder gestellt, die Frage, aber ich muss einfach sagen, ich bin jetzt 52 und ja, ich hätte jetzt zwar die Zeit zum Training, die Muße, alles wäre jetzt da, mehr als sonst, aber ja, ich denke einfach, man muss auch mal loslassen können und das Loslassen fiel mir schon über Jahre sehr schwer. Ich liebe den Wettkampfsport und ich habe jetzt einfach versucht, mir andere Wege zu finden, mich zu messen. Ich habe hier eine Zweierpartnerin in Brandenburg. Wir sind auch Wettkämpfe schon gefahren, Sprintwettkämpfe, aber eben wirklich so just for fun. Also, aber Olympia wird nicht mehr auf dem Plan stehen.
Das heißt, wir können jetzt die traurige Nachricht sozusagen vermelden, ja. Olympia in Zukunft immer ohne Birgit Fischer, jedenfalls als Aktive, schade. Die schwerste Frage, die ich in so einem Moment immer stellen kann, und das mache ich persönlich sehr, sehr gerne, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, Sie sind 8-mal Olympiasieger geworden, 4 Silbermedaillen dazu, 27 Titel bei Weltmeisterschaften. Welcher Erfolg war im Nachhinein der schönste?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Das wäre, als wenn mich fragen würden, ist Ihr Sohn oder Ihre Tochter Ihnen lieber? Bei den Medaillen ist es ähnlich. Jede ist mit viel Aufwand, Energie errungen. Für viele gab es auch immer so eine kleine Geschichte ringsherum, ob das nur mit dem Team ist. Ich habe ja sehr viele Medaillen im Team geholt, das darf man nicht vergessen. Ich kann es nicht mal sagen, aber auf jeden Fall war es die 92, nach 3 Jahren Pause zurückgekommen zu sein und jedem Kritiker, der da das Alter immer vorgeschoben hat, es bewiesen zu haben. Und auf jeden Fall natürlich auch die letzte im Vierer mit 42, nachdem die Frauen ja jahrelang nichts abgerissen haben, in den Mannschaftsbooten oder auch im Einer nicht. Und dann nochmal so ein Team zu kriegen, mit dem zu arbeiten und Gold zu holen in Athen mit 42 Jahren, das ist großartig. Und nicht zu vergessen, 2005 die Weltmeisterschaft, den Zweier mit meiner Nichte Fanny. Also auch das war ein Highlight, auch wenn es nur Bronze war. Aber wir haben 3 Wochen geübt zusammen und sind den Sprint, die 200 Meter gefahren, haben Bronze geholt. Das auf dem Siegerpodest mit der Nichte zu stehen, das ist fantastisch.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber wenn Sie jetzt mal auf Ihre Olympischen Spiele zurückblicken, haben Sie vielleicht einen Lieblingsort, dass Sie sagen, okay, Südkorea war vielleicht nicht ganz so schön, Barcelona war schöner oder vielleicht ist es doch Athen. Was war Ihre Lieblingsaustragungsstätte?
Also meine Lieblings-Olympischen Spiele waren eindeutig Barcelona. Barcelona hatte eine Leichtigkeit, das Olympische Dorf lag am Meer. Wir hatten unsere Paddelstrecke für uns ganz alleine, mussten die diesmal nicht mit den Ruderern teilen, weil es einfach nur 1000 Meter hergab, den Kanal, den wir hatten. Es war, glaube ich, so viel ich mich erinnere, auch das erste Mal und letzte Mal bis jetzt, dass wir auf Salzwasser-Wettkämpfe ausgetragen haben. Und dann, wie gesagt, nach 3 Jahren den Einer zu gewinnen, das war einfach großartig. Also alles in allem hat da wirklich alles gestimmt. Bei anderen Olympiaorten hat das ein oder andere immer dann nicht so gepasst, aber da passte alles zusammen.
Man hört es ja sowieso, Barcelona eine sehr schöne Austragungsstätte damals für Olympia. Wir reden mal noch ein bisschen über den Menschen, Birgit Fischer, hinter dem Sportler. Das gibt's gleich auf meinsportradio.de.
Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler wenn wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Eine Stunde mit Birgit Fischer auf meinsportradio.de. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört zu den gigantischen sportlichen Erfolgen, die Sie errungen haben. Was mich persönlich mal interessiert, wie haben Sie das damals aufgenommen? Sie sind ja die erfolgreichste deutsche Sportlerin überhaupt. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wer da noch mehr Goldmedaillen bei Olympia überhaupt geholt hat, da haben wir einen Carl Lewis, einen Paavo Nurmi, natürlich Michael Phelps, das ist dann aber schon nach Ihrer aktiven Zeit passiert, dass der in sämtlichen Disziplinen am Schwimmen abgeräumt hat. Haben Sie da jemals überhaupt mal drauf geguckt oder war das so nach dem Motto, es hat Ihnen irgendwann mal jemand erzählt, dass Sie jetzt auf einmal die erfolgreichste in Deutschland sind und Sie waren eigentlich völlig überrascht und geschockt?
Ja, das ist, das muss man differenziert sehen. Also ich bin ja ausgeschieden 1988 aus der Nationalmannschaft. Ich habe also aufgehört 88 zu DDR-Zeiten und war die erfolgreichste Kanutin und deutsche oder DDR-Sportlerin. Später hat mich das eigentlich auch weiter so gar nicht mehr interessiert. Ich habe sogar teilweise vergessen, das alles zu zählen. Und wenn mich jetzt einer fragt nach meinen Weltmeistertiteln, Silber und Bronze, müsste ich schon wieder schwer überlegen, dass ich in den Statistiken, Sportstatistiken, Weltstatistiken so weit vorne bin, dass und bei den Kanuten auch weit vorne bin, das hat mir dann immer mal wieder jemand erzählt, dann habe ich es auch mal ein bisschen verfolgt. Das ist eine schöne Sache, das macht einen natürlich besonders stolz, irgendwo Weltbester zu sein, ist immer schön. Aber es spielt jetzt nicht die große Rolle für mich, weil ich einfach in dem Sport was anderes gesehen habe und gesucht habe als das Medaillen sammeln und zählen, sondern einfach den Spaß und die Befriedigung und das mich selbst finden und das die Herausforderung, das war mir alles irgendwie viel wichtiger. Und Ja, Medaillen kann man aus Sportarten kann man so schlecht vergleichen. Wenn ich jetzt sehe, wir haben jedes Jahr Weltmeisterschaften, die Fußballer nur einmal alle 4 Jahre. Man kann Sportarten untereinander kaum vergleichen. Man kann sogar die Sportart in sich selbst nicht so richtig vergleichen. Wir hatten früher 3 Rennen bei den Weltmeisterschaften. Als ich in meiner Hochzeit und Hochform war, konnte ich maximal 3-mal starten. Heute kann einer, ähnlich wie bei den Schwimmern eben, heute kann ein Kanute 6-mal oder ich glaube 12-mal starten, keine Ahnung, weil es gibt so viel Rennen plötzlich bei den Weltmeisterschaften, dass man schon mächtig Medaillen sammeln kann, wenn man mal einen guten Lauf hat, ja. Also man kann es alles nicht so richtig vergleichen und deswegen ist es mir auch alles nicht so wichtig, wo, wie, was. Mir ist wichtig, dass ich selbst immer wieder, wenn ich es gewollt habe, das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, also praktisch ganz vorne mitzufahren und da vergleiche ich mich lieber mit mir selbst und meine Jahre untereinander und wie ich da hingekommen bin. Das macht viel mehr Spaß.
Das heißt, Ihnen ist das dann auch egal, wenn jetzt vielleicht mal einer kommt. Ich denke da an zum Beispiel an Ronny Rauer aus Potsdam, der ja durchaus die Chancen hat, eventuell Ihren Rekord in ferner Zukunft mal einzustellen. Das ist Ihnen dann auch nicht so wichtig, oder was?
Nee, eigentlich nicht. Erstmal, erstmal schafft das nicht. Das sollte mich wundern. Da gibt es andere, die vor ihm dran wären. Da gibt es eine Ungarin, die sehr viel schneller paddelt. Eine Ungarin jetzt international in Deutschland. Das wird schwierig werden. Und dann ist es eben auch wirklich unerheblich, weil ich für mich ja das Maximale erreicht habe. Ich kann glücklich sein, erstmal verletzungsfrei so lange dabei gewesen sein zu können. Und ich kann glücklich sein, dass ich so erfolgreich all die Jahre war. Also was soll ich mich da irgendwie ärgern über jemand, der da irgendwo vielleicht mal eine Medaille mehr hat? Also das auf gar keinen Fall.
Das ist eine sehr gesunde Einstellung auf jeden Fall zum Sport. Was mich am meisten wundert bei Ihnen ist, dass Sie das geschafft haben, jetzt nicht nur über 24 Jahre die absolute Weltspitze irgendwo zu verkörpern. Sie haben es nebenbei auch geschafft, dann in der DDR das Abitur zu machen, neben dem Training. Und Sie haben eine Familie gegründet, waren zwischenzeitlich lange Zeit verheiratet, haben einen Sohn und eine Tochter. Geht das nur, wenn man sich tatsächlich dann auch ab und zu mal zurückzieht vom Sport und wirklich mal einen klaren Break macht?
Ich denke, es war wichtig für mich, dass ich wirklich 3 Jahre pausiert habe und einmal für die Geburt meines Sohnes 1986 ein Jahr pausiert habe. Am Anfang war es mir sicherlich nicht klar, ich habe es einfach gemacht, aber im Nachgang muss man einfach sagen, dass die Jahre wichtig waren, um den Körper auch sich wieder erholen zu lassen, um andere Projekte anzustoßen oder auch fertig zu machen. Ich habe ja dann 88 aufgehört, dachte, okay, der Ole, mein Sohn, braucht ein Geschwisterchen, habe also mich darum gekümmert, ich wollte ja immer sehr viele Kinder haben, das hat sich dann nach der Wende auch urplötzlich geändert. Dann bekam also Ole ein Schwesterchen 1989, ich habe mein Sportwissenschaftsstudium beendet in dieser Zeit, in der ich sportlich pausiert habe. Ja, ich habe einfach mich neu orientiert und wie gesagt, das Allerwichtigste ist, der Körper hat sich einfach mal 3 Jahre lang erholen können, weil ich bin kein Freizeitsportler, das muss man wissen. Ich habe mein Paddel 88 in die Ecke gestellt und habe nie wieder Sport getrieben und dann 92 wieder angefangen. Also ich bin allerdings ein Bewegungsmensch, ich wandere, ich mache verschiedene andere Sachen, Fahrrad. Bin also ständig in Bewegung, habe das Haus ausgebaut, das bringt auch sehr viel Bewegung. Bewegung war immer da, aber der Sport, die Paddelbewegung, der Leistungssport, das Krafttraining meinetwegen auch, das war eben dann wirklich 3 Jahre mal weg und man hatte auch den Kopf mal wieder frei von dem ganzen System. Es ist ja doch so, wenn man da drin steckt, das ist heute noch viel schlimmer als früher, macht auch müde und mürbe, sich ständig am Jahresanfang schon den Kalender mit Wettkämpfen und Trainingslager vollzuschreiben und schon dann direkt zu sehen, wie viele Tage bleiben mir da noch für Familie und andere Sachen. Also insofern war diese Zeit für mich sehr wichtig.
Und heutzutage betreiben Sie hier in Bollmannsruh eine Kanuschule. Da geht es aber weniger um Leistungssportförderung, sondern es ist tatsächlich eine Schule für alle. Und wenn man auf Ihre Homepage guckt, sieht man, dass Sie sich sehr sehr umfassend mit Fotografie beschäftigen. Ist das ein neues Hobby oder ist es tatsächlich auch was Sie schon während Ihrer aktiven Zeit immer so ein bisschen gefesselt hat?
Nee, das hat mich schon während meiner aktiven Zeit beschäftigt. Das Fotografieren war eine Sache, die mein Vater schon viel gemacht hat. Er hat Bilder dann auch selbst entwickelt zu Hause. Also ich bin mit schwimmenden Fotos in der Badewanne groß geworden und mit Dunkelkammer und jetzt kann keiner mehr in den Flur, eingesperrt im Kinderzimmer, weil irgendein Bild belichtet werden musste. Mein einer Bruder fotografiert auch sehr, sehr viel und sehr schön. Dazu muss man viel, wenn man Naturfotos macht, so wie wir, draußen sein und wir sind mit der Natur verbunden. Ich liebe eben spazieren gehen, egal zu welcher Jahreszeit, am liebsten im Winter, weil gerade die Winterfotos sind fantastisch. Nee, das ist eine Leidenschaft schon immer. Ich konnte sie natürlich früher nie so ganz ausleben, weil einfach die Zeit fehlte, das alles zu entwickeln und auf Blöcke zu ziehen oder in Bilderrahmen zu tun. Also so viel konnte ich dann auch wieder nicht schaffen. Ich habe ja zwischendurch noch ein Fernstudium gemacht und wie gesagt, zwei Kinder großgezogen, Haus ausgebaut. Da blieb nicht so viel Zeit mehr für so ganz viele Hobbys. Da musste man dann Prioritäten setzen. Aber jetzt lebe ich genau die Dinge alle aus, die ich früher machen wollte. Habe vor 3 Jahren mal ein Musical mitgesungen und getanzt und lerne jetzt Gitarre. Also ich versuche jetzt oder lebe jetzt oder mache jetzt die Dinge, die früher keinen Platz mehr hatten, weil mein Leben vollgestopft war mit Kindern, Haushalt, Studium, Arbeit und Sport halt, ja.
Gibt es da eigentlich noch aus Ihrer aktiven Zeit vielleicht so ein paar Freundschaften, die sich ja über die Jahre gebildet haben? Also ich denke zum Beispiel an Katrin Wagner-Augustin, mit der Sie ja, sagen wir mal, schon Ewigkeiten zusammengefahren sind. Gibt es da noch so richtig feste Freundschaften oder ist das eher kollegiale Ebene?
Es gibt jetzt keinen, wir rufen uns mal täglich an. Da gibt es eigentlich keine aus meiner sportaktiven Zeit. Ich hatte zu meiner aktiven Zeit schon meinen Freundeskreis mehr außerhalb des Sports, weil ich mich viel zum Beispiel damals in Potsdam im Buchclub Eduard Claudius bewegt habe. Dann waren eben auch einfach ganz andere Freunde da, also doch eher die nichts mit dem Sport zu tun hatten. Später habe ich ja dann viel mit der Fotografie gemacht, bin auf Ausstellungen gegangen, dann hatte man halt mehr auch mit diesen Leuten zu tun. Da entwickelten sich dann Freundschaften. Ich habe heute gute Freundschaften mit Sportlern aus anderen Sportarten, zum Beispiel den Uwe Jens May vom Eisschnelllauf. Wir treffen uns also mehrmals im Jahr zum Wandern oder für andere Events und eben sehr viele Freunde, die mit Paddeln in ihrem ganzen Leben nichts zu tun hatten oder eben erst sehr spät dazugekommen sind, die ich jetzt durch die Kanuschule kennengelernt habe. Aus der aktiven Zeit habe ich zum Teil telefonisch oder eben auch mal ein Besuch in allen 2 Jahren, mal Verbindung mit der Carsta Genois, mit der ich ja auch ganz lange gepaddelt bin aus den 80er Jahren. Und wenn man sich trifft auf der Regattastrecke mit Roswitha Eberl, jetzt gerade zur Europameisterschaft, mit Ramona Portwig, mit Annette Schuck. Wir sehen uns einfach sowieso durch die Sportveranstaltung, auf denen die dann auch immer noch rumrennen und ich auch. Aber dass man sich jetzt stets und ständig anruft oder irgendwie zusammen in Urlaub fährt oder so, eigentlich nicht. Da liegen die Freunde mehr außerhalb des Kanusports.
Da wir jetzt gleich noch eine Musikpause machen, können Sie sich erinnern, aus Ihrer aktiven Zeit, gibt es da so klassische Musik, die man zum Beispiel beim Training gehört hat, wenn man jetzt mal nicht auf dem Wasser war, sondern irgendwo im Kraftraum trainieren musste? Oder haben Sie vielleicht auch eine Lieblingsmusik, die Sie jetzt mit unseren Hörern mal teilen möchten?
Ja, ich denke einfach, dass man zum Sport nicht unbedingt Musik braucht. Mir war es immer wichtig, auch Ruhe zu haben. Allerdings, wenn ich in Potsdam im Strömungskanal trainiert habe, da gibt's ja einen Strömungskanal, da steht, das ist das Boot festgemacht auf einem strömenden Becken. Und da haben alle Sportler immer Heavy Metal und irgendwas Krachmachendes gehört. Und wenn ich dann immer ankam mit meiner Pianomusik, waren auch die Mitarbeiter dort sehr erleichtert, mal was anderes hören zu dürfen. Und Piano und Paddeln passt für mich hervorragend zusammen, weil man dort einfach einen guten Rhythmus findet. Und ich bin jemand, der Klassik mag, der eigentlich eher so Liedermacher, Klassik mit guten Texten, Liedermacher mit guten Texten oder klassische Musik mag, die etwas ruhiger ist.
Dann hören wir mal, was unser Archiv dafür hergibt. Wir sind dann gleich wieder da und reden über ein leidiges Thema im Sport, aber es muss auch mal sein. Wir reden gleich über das Thema Doping, aber jetzt gibt's erstmal ein bisschen klassische Musik auf die Ohren. Ihr hört meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Birgit Fischer, die heute bei uns in der Sendung ist, für eine Stunde lang als erfolgreichste Sportlerin in Deutschland überhaupt. Vor allen Dingen aber auch ein ganz interessanter Hintergrund, weil Sie haben ja, Frau Fischer, in der DDR schon angefangen mit dem Leistungssport, haben da also auch dieses Fördersystem durchlaufen, an der Sportschule Potsdam unter anderem auch. Da ist natürlich immer die große Frage nach dem Thema Doping. Ich kann mich erinnern an die Schwimmerin, Christine Otto ist wahrscheinlich da, das Beispiel Nummer 1, was dann immer kommt. Da gab es ja wirklich Doping-Vorfälle, Leichtathleten genauso. Jetzt ist die große Frage, wie sah das im Kanu oder überhaupt im Wassersport aus in den 80er Jahren?
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allen Dingen war es sehr spannend nach der Wende für westdeutsche Medien, hatte ich so den Eindruck. Und für mich war es insofern spannend, weil ich nach der Wende durch die Medien erfahren habe, was in der DDR alles gelaufen sein soll. Man selbst hat in der DDR nicht allzu viel mitgekriegt als Sportler. Und Ich denke, dass einer vom anderen auch gar nichts wusste. Und insofern würde ich jetzt einen Teufel drum tun, irgendwie zu sagen, ich weiß was oder ich habe da jemanden gesehen oder so, weil das so gar nicht war. Also wenn, dann war es eine sehr geheimnisvolle Sache zwischen dem Trainer und dem Sportler oder dem Verband und den Sportlern. Oder vielleicht nicht mal, dass es die Sportler wussten, ich weiß es nicht. Für mich war es, wie gesagt, nach der Wende sehr interessant, dann diese ganzen Berichterstattungen zu hören, die aber zum Teil meines Erachtens natürlich sehr einseitig waren, sehr auf mediale Gunst aus waren. Es kamen ja auch bezahlte Sportler zu Wort in vielen Talkshows, die dann sich dazu geäußert haben. Da spielte aber auch Geld eine große Rolle. Man wird mich nie in einer dieser Talkshows gesehen haben, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht über andere erzählen kann, was das anbetrifft. Für mich selbst stand zu DDR-Zeiten schon fest und auch danach sowieso, dass für mich das nicht in Frage kommt. Ich war also jemand, der eigentlich immer vorne war. Ich hätte es auch nicht mal für nötig gehalten, mich jetzt irgendwie durch andere Mittel vorwärts bringen zu müssen. Hatte aber auch einen sehr gesunden Haushalt, eine sehr gesunde Familie zu Hause. Wir wurden geheilt mit Wadenwickeln und Kräutern. Meine Mutter ist Apothekerin gewesen. Also da gab es ja schon mal gar keine Tabletten im Haushalt. Und ich bin eigentlich so erzogen worden, dass man seinem Körper eigentlich nur was zuführt, wenn man krank ist.
Das heißt, Sie können auch ausschließen, ich sage mal, dieses große Thema, was vor ein paar Jahren mal hochgekommen ist, das unwissentliche Doping, dass sozusagen die Sportler von Ärzten ein Mittel gegen zum Beispiel Schnupfen, Fieber, sonst ein Vitaminpräparat oder sowas gekriegt haben, offenkundig, was sich dann am Ende aber rausgestellt hat, dass das, was weiß ich, für böse Dopingmittel waren.
Also für mich kann ich das, wie gesagt, ausschließen, weil wenn ich mal krank war, was selten genug vorkam, habe ich auch, wenn ich Tabletten bekommen habe, die mit nach Hause genommen und meiner Mutter auch gezeigt oder man sprach ja drüber und da wäre es ja spätestens aufgeflogen. Aber ich denke einfach, so unwissend irgendwas untergeschoben zu kriegen, ist nicht so einfach. Und wer das hat mit sich machen lassen, der war sehr unbedarft, hat wahrscheinlich auch insgesamt nicht sehr viel über sich und seinen Sport und alles Mögliche nachgedacht. Man möchte in dem Zusammenhang nicht das Thema dumm verwenden. Andere haben es wissentlich sicherlich mitgemacht, weil sie dachten, okay, ich bin jetzt ewig Zweiter, ich will jetzt mal Erster werden. Ich weiß es nicht. Ich kann wirklich nur von mir berichten, nicht mal von anderen Kanuten, weil es war kein öffentlich diskutiertes Thema in der DDR. Für mich kamen diese Mittel nicht in Frage, weil ich einfach keine Notwendigkeit sah. Das musste aber eben, und das konnte auch, so viel ich weiß, jeder für sich selber entscheiden. Und nach der Wende war ich ja eine mit der ersten 92, die sich dem Aufruf Keine Macht den Drogen angeschlossen haben, weil ich es einfach auch unverantwortlich finde, vor allen Dingen Jugendlichen natürlich schon sowas anzubieten. Und insgesamt haben Drogen also weder im Sport was zu suchen noch im normalen Leben. Und es gibt viele Möglichkeiten, seine Leistung zu steigern, gesund zu steigern. Und für mich ist eigentlich klar, wer Drogen nimmt, wer manipuliert, es ist erstmal kein Fairplay und der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen. Das sind auch oft Menschen, die nur kurzzeitig dann im Sport sind und dann einfach kaputt sind. Und für mich war immer wichtig, auch darauf hinzuweisen, ich habe in der DDR Leistung gebracht, ich habe in dem anderen System, wo man dann täglich kontrolliert werden konnte, Leistung gebracht. Also das war dann so ein bisschen mein einziges Argument, was ich oft bringen konnte, denn wir waren ja general verdächtigt alle und general verurteilt. Also es war eigentlich eher besser, man hielt sich da raus, weil was man sagte als DDR-Sportler war alles falsch und konnte gegen einen verwendet werden. Insofern, ich habe meinen Standpunkt dazu. Sportler, die mich heute fragen, wie siehst du das, was machst du, wie können wir hier noch uns ernähren oder ähnliches. Für mich kamen nicht mal Zusatzernährungsmittel in Frage, weil ich das total eklig finde. Und ich sage immer, esst und trinkt, was euch schmeckt und euer Körper weiß schon, was ihr braucht. Ja. So sollte es eigentlich auch den jungen Leuten heute beigebracht werden.
Macht es eigentlich im Kanu-Rennsport überhaupt Sinn? Also ich meine, in der DDR wurde ja damals viel vor allem auf Kraft gearbeitet beim Doping. Heutzutage, gerade bei dem großen Eklat bei der Tour de France haben wir gesehen, da geht es ja eigentlich fast nur noch um Regeneration und um Ausdauersteigerung. Jetzt wird beim Kanu, ich sage mal, auf relativ kurzen Strecken gefahren. Geht man da überhaupt schon in diese Ausdauerschuld, dass man da vielleicht dran arbeiten muss? Oder ist das was, wo Sie sagen, diese 500-Meter-Rennen, die man beim Kanu-Rennsport macht, das schafft man auch mit normalem Training?
wenn man irgendwo seine Leistung steigern möchte, weil man nicht da ist, wo man sein möchte, geht das immer erstmal auch über ein Training, normales Training, das ist ein Begriff, damit kann ich nichts anfangen. Man soll erst seine Reserven im Training natürlich suchen. Man kann klug trainieren, intelligent trainieren. Man muss ein bisschen dazu seinen Körper kennenlernen. Das kann man den jungen Leuten aber auch schon beibringen. Ich habe ja hier in meiner Paddelschule auch junge Leute, mit denen ich eigentlich auch gerade dahingehend arbeite, dass ich sage, okay, jetzt horcht mal in euch rein, sagt mir mal, was ihr jetzt gefühlt habt bei dem Training. Und ich hatte das Glück, dass ich früher dieses Gespräch mit meinem Trainer haben konnte. Und man sucht dann eher wirklich Reserven im Training. Und da geht es dann nicht immer um mehr und mehr Training, sondern es geht um intelligentes, um kluges Training und vor allen Dingen um auf den eigenen Körper abgestimmtes Training. Und da kann man ganz viel machen. Und soviel ich weiß, im Kanusport gab es nicht viele Dopingfälle. Den ersten Dopingfall, den ich live miterlebt habe, 1992, war Detlef Hoffmann aus Karlsruhe. Das war für uns alle ein Riesenglück damals, dass dieser Sportler Bestsportler erwischt wurde. Weil als wir eine gemeinsame Mannschaft wurden, waren wir wirklich immer in Generalverdacht und auch vom Verbandsseite und von Seite der westdeutschen Sportler, weil es hatten sich ja ganz viele Ostsportler nominiert für die Nationalmannschaft und ich glaube 2, 3 Wessis nur. Und als dieser Fall Detlef Hoffmann kam, waren wir alle ziemlich erleichtert, weil von Stund an waren wir eigentlich erstmal in Ruhe gelassen mit dem Thema, weil es war ein Westsportler und das war gut für uns und für den Kanusport damals. Sicher überall, wo Sport getrieben wird, kann man manipulieren, auch mit Medikamenten und egal, ob das ein Kraftsport oder ein Ausdauersport ist, aber viele Fälle sind im Kanu nicht bekannt.
Mal eine absolute Laienfrage, wenn Sie das jetzt aufwiegen müssten im Kanu-Rennsport, wie sehr kann man mit Technik Kraft noch sozusagen ersetzen? Inwiefern ist das vielleicht gewichtet, dass Sie sagen, okay, Kanu-Rennsport besteht erstmal aus 80% zum Beispiel aus Technik oder ist dann doch die Kraft da entscheidender?
Technik ist ein ganz großes Thema, ganz wichtig, Wassergefühl, Technik, ist aber in allen Sportarten, wo man mit einem anderen Medium zusammen ist Schwimmen, Rudern, Leichtathletik. Also Technik ist A und O. Wer eine schlechte Technik hat, kompensiert das mit mehr Kraft. Also man muss einfach sagen, ich habe ja immer mehr Wert auf die Technik gelegt, konnte dadurch ein bisschen den Kraftraum meiden. Aber es gibt viele Sportler, die es einfach nicht geschafft haben, dieses Differenzierungsgefühl auszubilden. Also auch dieses Gefühl fürs Wasser zum Beispiel beim Paddeln. Die mussten dann ein bisschen mehr Krafttraining machen und haben das dann damit wettgemacht. Also das muss man sehen, wie man gelagert ist, ob man eben der große Techniker oder eher der Kräftigere ist. Man kann es mit beiden Dingen probieren und mit beiden Dingen kann man gewinnen. Aber man sieht, wenn man jetzt aufs Wasser guckt, die gewinnen, haben auch eigentlich zu 98, 99% eine gute Technik.
Dann ist das schön, dass wir darüber mal sprechen konnten. Ich weiß, dass das Thema Doping immer ein bisschen schwierig ist, aber ich finde es sehr gut, dass Sie da so eine offene Meinung dann auch dazu vertreten. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann reden wir mal über den Sport Kanu im Allgemeinen, warum das zum Beispiel in den Öffentlich-Rechtlichen nicht so wirklich stattfindet, außer wenn halt mal eine Weltmeisterschaft ist. Das gibt's gleich bei uns auf meinsportradio.de in der Stunde mit Birgit Fischer.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Geschichten des Sports, eine Stunde mit Birgit Fischer, Kanu-Rennsportlerin und nicht irgendeine, sondern tatsächlich die erfolgreichste Olympionikin, die es in Deutschland gibt, die 6. erfolgreichste Olympionikin aller Zeiten, wobei wir da Männer und Frauen natürlich zusammenrechnen. Birgit Fischer, eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich mir immer stellt, wenn es um Wassersport allgemein geht, aber beim Kanu-Rennsport insbesondere. Es ist ein total verlässlicher Medaillenlieferant bei Weltmeisterschaften, bei Olympia. Da kann man davon ausgehen, dass die Kanuten, die Ruderer auch, die Kanadier, die holen immer die Medaillen, holen damit sozusagen ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer. Dafür ist aber die öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich fast schon lächerlich gering. Deswegen jetzt mal die Frage an Sie. Ich meine, Sie haben Olympiatitel ohne Ende geholt, Goldmedaillen ohne Ende. Konnten Sie vielleicht auch dann irgendwann schon nicht mehr einkaufen gehen, ohne dass Sie erkannt worden sind? Oder gab es die Probleme nie?
Wer irgendeinen Sport anfängt, um damit bekannt zu werden oder Geld zu verdienen, der macht irgendwas falsch, schon von der Grundeinstellung. Die meisten, die sich ihren Sport aussuchen, suchen den ja sehr früh in ihrem Alter aus, wenn es nicht durch die Eltern irgendwie geleitet wird. Und dann macht man eben, was man gerne macht oder wozu man auch talentiert ist oder was eben gerade auch Familiensport ist. So kommt man ja in die Sportart rein. Und dann entwickelt sich das und dann merkt man vielleicht irgendwann, wenn man die erste Goldmedaille geholt hat, und vor allen Dingen merkt man es dann anhand der oder erst aufgrund der Fragen der Journalisten, dass man plötzlich mit seinem Sport gar nicht so viel Geld verdient oder so viel Öffentlichkeit hat, so viel Medienpräsenz hat, wie meinetwegen eine andere Sportart. Aber dann ist es ja eigentlich auch schon zu spät zum Wechseln und insofern denkt man darüber dann auch nicht nach, was auch Quatsch ist. Ich würde also jetzt niemals sagen, ich werde jetzt mal eben schnell Fußballer oder Tennisspieler, nur weil ich da mehr Öffentlichkeit habe. Sie werden grundsätzlich jeden fragen können, jeden Kanuten zum Beispiel fragen können, ob er das als Grund sähe, jetzt aufzuhören oder zu wechseln oder darüber sehr enttäuscht ist. Er wird Ihnen immer sagen, nein, ich mache meinen Sport und ich will gewinnen und alles andere spielt eine untergeordnete Rolle. Allerdings kann man ja heute zum Teil auch nur noch Sport treiben, wenn man ein bisschen Geld von irgendwo kriegt. Und das ist schwierig mit der Medienpräsenz, die diese Sportarten haben. Rudern, Kanu, Schwimmen meinetwegen. Es ist sehr schwierig natürlich, nötige Sponsoren zu finden. Dass es eine Ungerechtigkeit ist, wo man sich die Frage stellen muss, ob die Medien das nicht regeln sollten, das steht außer Frage. Aber es wird für uns immer so bleiben, für mich wird es immer so bleiben und es wird fast jeder Kanute sagen, dass Paddeln die schönste Sportart der Welt ist und es scheißegal ist, was man damit verdient oder nicht, weil man kriegt damit so viel, wenn man mal nicht von verdienen spricht, man bekommt mit dem Paddeln so viel an Glücksgefühle, an Gesundheit mit, weil es ist eine sehr schöne, doch recht unruppige Sportart. Man kann sich also gar nicht so abrupt verletzen. Es gibt einfach ganz viele andere Sachen, die dafür sprechen, Paddler zu werden.
Wir sprechen gleich noch drüber, was die Sportart Kanu eigentlich ja dem Körper bringt, auch wenn man es jetzt nicht als Leistungssport betreibt. Ich möchte aber trotzdem nochmal auf diese Aufmerksamkeit in Medien zu sprechen kommen. Hegen Sie da vielleicht irgendwelche, sagen wir mal, Grollgefühle oder vermissen Sie da irgendwas? Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht sogar besser, wenn man nicht diesem ständigen öffentlichen Druck ausgesetzt ist, wie es zum Beispiel ein Fußballer ertragen muss. In welche Richtung schlägt Ihre Waage da aus?
Also meine Waage schlägt eindeutig in die Richtung, lieber nicht so prominent, dafür in Ruhe Sport treiben können, auch in Ruhe mal irgendwo ein Bier zu trinken, ohne dass man ständig eine Kamera, ein Fotoapparat oder irgendwas vor dem Gesicht hat. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, verwundert es mich immer wieder in ganz Deutschland auch erkannt zu werden, selbst auf dem letzten Zeltplatz auf Rügen oder irgendwo, dass Leute mich ansprechen oder auch wo ich überhaupt nicht sein könnte normalerweise, wo man mich gar nicht vermutet, mich dann Leute ansprechen. So jetzt letztens wieder passiert in so einem ganz kleinen Nest. Sie sehen aus wie Birgit Fischer. Ich sage, naja, ich bin es ja auch. Das ist lustig. Das ist alles auf einer Ebene, wo ich sage, das ist noch schön. Unsere Fans, die Fans dieser Sportarten, sind auch eher ruhige Fans, eher Fans, die den nötigen Abstand halten und nicht gleich ein Bild machen wollen und vorher auch fragen. Und das ist das Schöne. Und ich würde das niemals tauschen wollen. Ich will lieber hier, ich sag mal, in Ruhe leben können, ohne dass hier ständig irgendeiner am Zaun lauert und guckt, ob er mich hier nicht in irgendeiner blöden Position oder Pose ablichten kann. Also da, das ziehe ich auf jeden Fall vor. Und ich glaube auch, dass viele Fußballer auch gar nicht glücklich damit sind, trotz des vielen Geldes. Das kann kein Schmerzen, so groß kann kein Schmerzensgeld sein, als dass man sein Privatleben ständig irgendwie deckeln muss, hinter Zäunen oder unter großen Dächern verbringen muss. Nee, ich bin lieber frei unterwegs und ein ganz normaler Mensch weiterhin.
Und Sie können vor allem auch noch selber einkaufen gehen und wenn Sie aufs Wasser gehen, trainieren, dann können Sie sicher sein, kommt kein Paparazzi hinterher. Die große Frage ist natürlich, Kanu-Rennsport, mal klar, man braucht Wasser. Sie haben es jetzt natürlich sehr schön, gleich direkt sozusagen am See, die Trainingsstrecke vor der Haustür. Wie sieht denn das im restlichen Bereich von Deutschland aus? Ich meine, klar, Berlin, Brandenburg, Potsdam, das ist ja eine absolute Kanu-Hochburg. Was gibt's denn noch so für Ballungsgebiete im Kanu-Rennsport? Was macht denn zum Beispiel jemand, der jetzt irgendwo in Mittelhessen wohnt und sagt, okay, ich möchte gerne mal zum Paddel greifen und auch mal aufs Wasser raus?
Also die richtigen Paddler, ich sage ja immer, ein Kanute juckt's an jeder Pfütze. Der richtige Paddler, der es mit Leidenschaft macht, dem ist das völlig egal, ob das ein See, eine Pfütze oder irgendwas ist. Man findet überall einen Bach oder einen Fluss oder ein Stück See oder irgendwas. Oder, und das ist eben das Gute auch an dieser Sportart, man lädt sein Boot aufs Autodach und fährt irgendwo hin paddeln. Dass der Wassersport, vor allen Dingen auch das Kajakfahren, das Paddeln an sich im Kanadier und im Kajak, im Outrigger, im Surfski, im Drachenboot, im weiß ich, was es alles gibt, erfreut sich einer wachsenden Begeisterung. Also ich sehe das an den Verkaufszahlen von Booten, ich sehe das hier bei mir in der Paddelschule, ich sehe das oder höre das von ganz vielen anderen Verleihstationen. Ich sehe, dass auf den Autobahnen viel mehr Autos mit Booten auf den Dächern kommen mir ständig entgegen und das wird immer mehr von Jahr zu Jahr. Das ist ein absoluter Breitensport, kann man einfach so sagen. Aber die Kanuten, die Paddler wollen, und darum paddeln sie, wollen ihre Ruhe haben. Genießen die auch zum Teil die Einsamkeit, die Ruhe auf dem Wasser, darum machen sie das. Sie brauchen nicht das Stadion voller Zuschauer, um ihren Sport zu machen, sondern wollen einfach wirklich genießen, Ruhe haben, sich entspannen und erholen. Deswegen wird das nie, wird da nie so ein Hype draus werden, wie zum Beispiel auch aus dem Radsport. Und das ist auch gut so. Das ist eine gesunde Entwicklung nach oben im Freizeitsport. Und jeder findet irgendwo ein Gewässer zum Paddeln, weil es eben auch so viele verschiedene Arten des Sporttreibens oder des Vorwärtspaddeln gibt. Da ist, wie gesagt, man kann es auf dem Meer machen, auf dem Surfski. Jetzt gibt es Stand-Up-Paddling. Es ist wirklich für jedes Alter von null, die Babys stecken sie schon mit in die Sitzluke, bis 100. Bei mir war der älteste Teilnehmer hier 84 Jahre alt. Man kann das machen, naja, solange wie einer ins Boot hilft und wieder raushilft, kann man paddeln, weil die meisten kriegen es zuerst an Knien, dann ist Paddeln dann im Alter sowieso das Beste. Und Leute habe ich dann eben hier auch ganz viel, die einfach auch umsteigen, vom Rudern zum Beispiel, jetzt keine Lust mehr haben, sich ständig umzudrehen und zu gucken, wo sie hinrudern. Es ist eine wunderbare Sportart, man kann sie überall machen und auch die Boote zu transportieren oder Verleihstationen anzufahren, die es wirklich lückenlos gibt. Insofern eine tolle Sportart für Familien auch. Vor allen Dingen mit kleinen Kindern, mit behinderten Kindern. Ich habe jedes Jahr eine Familie, die mit einem behinderten Kind kommt und hier paddeln kommt. Es ist einfach genial. Ich kann nur sagen, es gibt fast nichts Schöneres.
Und wenn jetzt gerade einer von unseren Hörern mal total Lust drauf bekommen hat, man muss natürlich auch sagen, es ist ja nicht mehr so wie früher, dass ein alter Mann einen Kajak aus einem Baumstumpf schnitzt. Es ist ja schon Technik, die ein bisschen fortgeschrittener ist. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der jetzt gerade anfängt und sagt, okay, ich muss mich ja trotzdem jetzt erstmal in irgendein Boot reinsetzen? Ist es dann wahrscheinlich das Beste, auszuleihen, oder?
Ja, schon. Wobei ich da widersprechen muss. Es gibt sehr viele kleine Angebote, wo man sich sein eigenes Boot bauen kann. Aber man fängt natürlich so als Anfänger, geht man in eine Verleihstation oder eben in eine Paddelschule und lernt die Grunddinge wie Vorwärtspaddeln, Rückwärtspaddeln, umkippen, wieder einsteigen. Sicherheit auf dem Wasser ist ganz wichtig. Da macht man das natürlich in Plastikbooten, in PE-Booten, die kippstabil sind, wo nichts passieren kann, wo man sich wirklich erstmal dem Vergnügen widmen kann. Also viele, die auf meine Paddelschulseite gehen, denken ja immer, ich mache hier Olympiasieger, aber so ist es nicht. Auch die können natürlich gerne kommen, die ganz ambitionierten Paddler, aber in der Regel sind das wirklich welche, die neu einsteigen ins Boot, paddeln lernen wollen, bessere Technik haben wollen, auch im Wettkampfsport noch sind, obwohl sie älter sind, Quadrathlon fahren, Behindertensportler habe ich hier. Also die Bandbreite ist riesig und für mich ist wichtig, wenn die herkommen, dass sie Spaß haben und dass die auch wieder gehen und den Spaß nicht verloren haben am Paddeln.
Ist auf jeden Fall jedem zu empfehlen, denn Kanusport, Paddeln ist für den ganzen Körper unfassbar gesund. Ein Sport, der sich auf jeden Fall lohnt. Man kann es gar nicht anders sagen, denn es wird ja quasi der ganze Körper damit trainiert. Wir sind jetzt leider schon am Ende von unserer Sendung angekommen. Ich bedanke mich vielmals bei Birgit Fischer für die interessanten Einblicke in 24 Jahre aktiv Leistungssport und 8 Olympiagoldmedaillen. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Die Sendung gibt es auch bei uns auf unserer Homepage auf meinsportradio.de als Podcast. Wir verabschieden uns jetzt. Ich sage noch einmal vielen Dank, Birgit Fischer, und ein schönes Leben.
Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch auf meinsportradio.de.